Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Story Up, dein Podcast rund um moderne Kommunikation. Um was geht es hier? Es geht hier um Sichtbarkeit, um deine Positionierung, um Storytelling, um dein Personal Branding, um Kommunikation für Unternehmen, für Unternehmer und Unternehmerinnen und für Führungskräfte. Und mein heutiger Gast sagt, Gewinner sind gute Egoisten. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, muss man ein Egoist sein, um ein Gewinner zu sein, um erfolgreich zu sein? Und vor allem, was bedeutet Erfolg? Was bedeutet Glück? Und welche Rolle spielt Geld dabei? All diese Fragen bespreche ich mit meinem heutigen Gast, mit dem Medienunternehmer und Spiegel-Bestseller-Autor Julian Backhaus. Und vor allem sprechen wir auch darüber, ob es vielleicht auch Erfolgsgeheimnisse gibt. Dinge, die wir einfach nachmachen, um erfolgreich zu werden. Und Julian hat in seiner Karriere mit vielen, vielen bekannten Persönlichkeiten gesprochen. Mit Wladimir Klitschko, mit Arnold Schwarzenegger, mit Frank Thelen und. Und ja, er wird uns davon erzählen, ob es diese Erfolgsgeheimnisse wirklich gibt und vor allem, was dranbleiben mit Erfolg zu tun hat. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib dran für dieses Gespräch, du wirst es nicht bereuen. Los geht's mit dem Interview. Willkommen, Julian Backhaus, Story Up!
Herzlich willkommen zu Story Up, moderne Kommunikation mit Christoph Schmidt.
So, und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist Verleger, Buchautor, Medienunternehmer und es wird ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Julian Backhaus ist heute hier.
Danke.
Schön, dass
Einladung.
Du da bist. Wunderbar. Julian, ich habe es gerade schon gesagt, also wieder ein Tausendsasser, Buchautor, Verleger, ja, Medienunternehmer. Und da springen wir vielleicht gleich mal rein. Du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dann hast du dir mit 24 gedacht, jetzt werde ich Verleger. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Eigentlich war das ein Weg. Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht in Medien und Marketing und habe eine Agentur gegründet und hatte da einen wahnsinnigen Spaß dran. Mhm. Ich muss sagen, dass ich eigentlich schon immer in die Verlagsbranche wollte. Ich konnte leider keine Verlagskaufmannsausbildung machen, weil meine Zeugnisse zu schlecht waren dafür. Denn ich habe mich als Kind schon für das Thema Medien wahnsinnig interessiert. Ich habe schon als Kind für Zeitungen geschrieben, habe schon eine Schülerzeitung gemacht und Praktika und alles Mögliche. Ich fand das einfach toll und ich fand vor allen Dingen hochwertige Wirtschaftsprogramme toll. Also sowohl Hefte, Zeitungen als auch TV-Programme. Und ich musste dann als Quereinsteiger über diesen Agenturweg in diese Welt hineinkommen, weil sie hat sich mir verschlossen sozusagen und habe dann auf dem zweiten Weg durch die Hintertür mit 24 dann meinen ersten Verlag gegründet und dann kam das Sachwertmagazin raus, gibt es auch heute noch, ist unser ältester Titel und es kommt einfach durch Leidenschaft. Natürlich musste ich auch ein, zwei richtige Leute kennenlernen, die mir dann mal eine Tür aufmachen, die mir mal helfen, die mich mal über die Schulter gucken lassen. Zum Glück hat das funktioniert und so bin ich in diese Welt gekommen.
Ja. Und damals mit 24 Deutschlands jüngster Verleger. Jetzt heißt es ja, Print ist tot. Mhm. Ja, wer guckt sich noch Magazine an? Mhm. Wer konsumiert das noch? Mhm. Jetzt ist bei dir, scheint es ja ganz gut zu laufen. Was ist dein Erfolgsrezept als Verleger in dieser wilden Medienwelt erfolgreich zu sein?
Ich würde mal so sagen, Printauflagen waren früher ja sehr stark aufgepumpt. Es gab lange nie so viele Leser, wie gedruckt wurde. Und das ist auch heute noch so. Ich würde auch nicht sagen, Print ist tot, sondern Print stirbt. Aber langsam, ein langsamer Tod. Und ich glaube, diese Entwicklung ist auch völlig legitim und in Ordnung. Ich meine, Schallplatten gibt es heute auch nicht mehr an jeder Ecke. Das verändert sich irgendwann. Und CDs gibt es auch nicht mehr, sondern es gibt heute dann eben Audiofiles auf dem Handy. Dass diese Entwicklung auch vor der Presselandschaft nicht Halt macht, finde ich vollkommen in Ordnung. Mich persönlich freut es auch. Weil ich sage dir auch ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt nicht als Umweltaktivist irgendwie bekannt oder sowas, vielleicht eher das Gegenteil, aber was wir da jeden Monat machen in Deutschland, in der Presselandschaft, das ist auch schon heftig. Also wie viele Bäume da abgeholzt werden, wie viele Diesel-LKWs durch die Gegend fahren, um diese ganzen Tonnenweise, und das sind wirklich, man wundert sich, wie schwer Zeitschriften und Zeitungen sind, wenn man sie mal 100.000 nimmt, was wir da alles durch die Gegend kaufen. Gitarren. Und das ist schon ein Aufwand, der und wie gesagt, das habe ich eben einleitend gesagt, das meiste davon wird nachher wieder vernichtet. Mhm. Und das ist also ein Kreislauf, da muss man eigentlich nicht zweimal überlegen, dass ein das auch ein bisschen freut, dass die Richtung digital geht. Wir haben von Anfang an seit unserer Verlagsgründung daran gearbeitet, Digitalauflagen stark aufzubauen, mit Hotels Kooperationen zu machen, mit der Deutschen Bahn Kooperationen zu machen, mit einfach Airports und Fluglinien und so weiter Kooperationen zu machen, dass die lieber das E-Paper ausspielen und anstatt jetzt die Printauflage. Wie gesagt, wir machen das auch noch, weil es gibt immer noch einen harten Kern von Leuten, die sagen, nee, ich bin Haptiker, ich will da was in der Hand haben, ich will das auf den Tisch legen und so weiter. Das verstehe ich auch und das ist auch gute Werbung für uns. Ja? Also wenn am Flughafen eben ein paar hunderttausend Leute an unserem Cover vorbeilaufen, dann ist das ja nicht negativ, ist ja nicht schlecht. Aber beides hat seinen Charme, wir machen beides. Aber ich freue mich durchaus, dass diese digitalen Wege voranschreiten.
Und dann ist es ja auch so viel mehr als eben Zeitungen oder Magazine. Es gibt auch das Wirtschafts-TV, also...
Ja, ohne S eigentlich. Das ist ein Zungenbrecher. Wirtschaft-TV.
Wirtschaft-TV, okay, also Wirtschaft-TV. Das heißt, also es ist ja wirklich ein Medienunternehmen und in Anführungsstrichen nicht nur ein Verlag. Ja. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, du hattest von Anfang an eine riesige Faszination für diese Medienwelt, auch für die Verlagswelt. Was hast du dann damals gelesen? Was hat dich denn da so reingezogen in diese Welt, in die Medienwelt?
Oh ja, die Financial Times fand ich toll. Die Financial Times Deutschland, muss man dazu sagen. Mhm. Die gab es damals noch. Dann gab es Kapital, war ich ein großer Fan. Wirtschaftswoche, Roland Tichy, war ich damals schon immer ein Fan. Ich freue mich, dass ich heute immer mal wieder auf der Bühne mit ihm zusammentreffe. Also das war ein Titel. Bloomberg Deutschland hat mich auch sehr fasziniert. Damals Frank Mayer, Rolf Dobelli und wie sie alle hießen, die dann irgendwann gewechselt sind an andere. Aber da merkt man auch, das Thema Wirtschaftsmedien ist ein, weil zwei von denen sind jetzt auch schon wieder nicht mehr existent, die ich gerade aufgezählt habe. Das ist ein schwieriger Markt. Wirtschaftsmedien ist der zweitschlechteste Zeitschriftenmarkt, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch einen schlechteren, aber wir sind da schon ganz, ganz weit unten angesiedelt. Und oben ist halt eben Unterhaltung und Royals, Yellow Press und
Yellow
so weiter.
Press, ja, okay, Promis.
Genau, und ja, das, da muss man sich dann auch schon zu behaupten wissen. Also mit einem Titel kommt man da nicht weit.
Und wenn wir über Titel reden, dann ist es ja das Sachwertmagazin, es ist das Erfolgmagazin. Also das ist ja schon eine ganz klare Ausrichtung auf das Thema Erfolg, Geld, Sachwerte. Und das ist auch da, wo du zu Hause bist. Wann hast du dieses Thema für dich entdeckt? Wie alt warst du da? Und
ja,
wie ist das passiert?
Wie gesagt, das ist eine gute Frage, wie alt ich da war. Vielleicht war ich 12, irgend sowas, wo ich mich eben für dieses Thema Politik, Wirtschaft auch im Mediensektor sehr interessiert habe und habe eigentlich seitdem ja diesen Weg so verfolgt. Ne?
Und was ist für dich Erfolg? Was bedeutet das tatsächlich für dich?
Oh, für mich persönlich bedeutet das Freiheit in der Entscheidung und morgens aufzustehen und das zu tun, was man gerne mag. Mhm. Und wenn man damit dann noch Geld verdient, dann ist das natürlich die schönste Situation, die man sich vorstellen kann, weil dann hat man sein Hobby zum Beruf gemacht. Und wenn das dann auch noch 20 Jahre lang funktioniert und man denkt jeden Morgen wieder, hey, das ist eine tolle Sache, was ich hier machen kann und ich habe da echt Spaß dran, dann hat man, glaube ich, seinen Bereich gefunden. So.
Und jetzt bist du ja Unternehmer, also sehr, sehr vielfältig mit angestellt, mit ganz, ganz vielen Themen. Wenn du sagst, ich stehe morgens auf und es ist etwas, was ich mag. Was magst du ganz besonders an deinem Tag und was vielleicht magst du auch überhaupt nicht an deinem Tag oder wenn es bei dir auf dem Kalender steht?
Also das, was ich am meisten mag, ist eben kreativ unterwegs zu sein. Ich mag mir gerne neue Formate ausdenken, ob das jetzt innerhalb der Magazine ist oder ein ganz neues Magazin oder innerhalb von Wirtschaft TV neue Formate zu erfinden. Wir haben vor einiger Zeit eine Reality-Serie auf den Weg gebracht, die wir bei Amazon, Apple TV, ProSieben Österreich ausstrahlen, also bei Joyn. Und das macht mir auch einen Heidenspaß, eben solche neuen Formate zu entwickeln, selber auch mit am Set dabei zu sein, hinter den Kulissen zu gucken, ist das alles so, wie ich mir das vorstelle? Sind die Protagonisten die, die ich mir gerne wünsche für so ein Format? Und auch die, die letztendlich die ausführenden Kräfte sind, ne? Also die Produktionsteams und so weiter. Auch da muss man immer wieder durchtauschen, weil man eben feststellt, okay, der versteht das Format einfach nicht, da braucht man was Neues. Also das macht mir einen Heidenspaß. Was mir nicht so viel Spaß macht, ist eben alles, was so mit Administration zu tun hat. Da bin ich kein Mensch für. Da bin ich froh, dass ich ein gutes Team habe, die das eben machen, Angestellte, die sich darum kümmern, leidenschaftlich hoffentlich. Ja, das kann ich gar nicht so gut.
Leidenschaftlich hoffentlich, hast du gerade gesagt. Ja. Was tust du als Führungspersönlichkeit, dass diese Leidenschaft auch immer da ist, dass die Leute bei dir, die für dich arbeiten, die für den Backhaus Verlag, für das Medienunternehmen arbeiten, wirklich brennen?
Mache ich nicht viel für. Ich bin keine gute Führungskraft, ich bin kein guter Chef. Ich habe keine richtige Führungskultur, ich habe da jetzt nicht irgendwie so Motivationsmeetings oder all solche Dinge. Ich hoffe immer, und das sage ich in Bewerbungsgesprächen den Leuten auch immer, ich suche eigentlich einsame Wölfe, die auch im Team funktionieren, aber ich suche Leute, die das für sich tun. Mhm. Die nicht zu uns kommen, weil sie den Backhaus Verlag besser machen wollen, sondern die zu uns kommen, weil sie an ihrer eigenen Karriere schrauben wollen. Und ich suche Leute, die in den Medien glücklich sind und die erschaffen wollen. Und das können sie bei uns am laufenden Band. Und die können auch eigene Ideen umsetzen und so weiter. Da haben wir überall Platz für, dass die Leute eben auch mal eigene Projekte umsetzen dürfen. Und das ist so eine Gratwanderung, verstehst du? Wo ich sage, ich will eigentlich nicht den ganzen Tag meine Leute motivieren, weil dann habe ich keine Leute, die selbst motiviert sind, aber genau die suche ich. Mhm. Und die verlassen uns auch oft aus eigener Motivation, weil sie sagen, Mensch, ich will motiviert werden, ich brauche meine Aufgaben hier auf dem Tisch vorbereitet und so weiter. Und das sind die Leute, die wir nicht suchen.
Mhm. Siehst du dich, also ich vielen Dank für die Offenheit und auch für die Ehrlichkeit. Ja, viele sagen so, ja, natürlich, das mache ich so und so und nein. Du bist da ganz straight, ja. Das schätze ich auch sehr. Auf der anderen Seite, wie siehst du dich dann da auch als Mentor? Denn die Leute, die bei dir im Unternehmen sind, können natürlich viel lernen, wenn sie einen eigenen Antrieb haben, wenn sie ein eigenes Feuer haben und wenn sie auch selbstverantwortlich arbeiten können. Sie können auch viel lernen von dir. Siehst du dich da ganz aktiv eben auch als eine Art Mentor, weil die Personen an einer ähnlichen Stelle sind, wie du damals warst?
Also ich sehe mich vielleicht irgendwo so als Galionsfigur, deswegen fangen auch viele Leute bei uns an, weil sie sagen, Julian, ich finde das cool, was du da machst. Das sind auch vorwiegend ältere Leute, die sagen, Mensch, mal so einen jungen, dynamischen Chef, der hier irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt und so weiter, das finde ich toll. Ich finde toll, was ihr mit euren Magazinen und TV-Formaten macht und so weiter. Da würde ich gerne ein Teil von sein. Und wie gesagt, ich habe eben schon erklärt, was ich den Leuten dann sage, was sie nicht erwarten dürfen bei uns. Aber ja, viele entwickeln sich dann tatsächlich auch aus unserer Firma heraus in eine eigene Selbstständigkeit, weil sie halt den ganzen Tag bei uns mit diesem Thema Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung, Erfolg und natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe, wie macht man etwas, wie mache ich mich selbstständig, damit haben die den ganzen Tag zu tun und irgendwann nach 3 Jahren kann es gut passieren, dass sie sagen, weißt du was, ich glaube, ich kann das selber. Natürlich werden sich da dann viele rausstellen, die es dann doch nicht selber können. Und bei dem einen oder anderen bleibt die Tür auch gerne offen. Aber das merken wir schon, dass wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Quote von unseren ehemaligen Angestellten sich irgendwann selbstständig gemacht hat.
Und Sie sind ja auch umgeben von Erfolg. Also das heißt, wenn man sich mal anschaut im Erfolg-Magazin, mit wem ihr sprecht, welche Interviews da drin sind. Du hast Arnold Schwarzenegger getroffen, Frank Thelen, also ganz, ganz viele Persönlichkeiten. Was gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist der Nenner, den alle erfolgreichen Menschen, die ich getroffen habe, Millionäre, Milliardäre mitbringen und das macht alle erfolgreich?
Ja, Arnold Schwarzenegger ist auch gerade Milliardär geworden. Ne? Das ist schon spannend, wie da auch die Milliardärsinflation zunimmt. Ja, natürlich, die haben meiner Meinung nach vor allem 3 Sachen gemeinsam. Die sind auf dem richtigen Spielfeld, die haben sich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das habe ich vorhin auch schon gesagt, das höre ich immer wieder. Die haben eine sehr, sehr, sehr klare, ich möchte fast sagen eiskalte Entscheidung getroffen für ihren Erfolg. Also die lassen sich auch wirklich durch nichts und niemanden davon abbringen. Wenn die das mal entschieden haben, dann ziehen die das auch durch. Nicht so wie so ein Blatt im Wind wie 99% der anderen Menschen, die sagen, ich guck mal, ob es klappt. Und sobald dann die erste Hürde kommt, ist vielleicht doch nicht so richtige für mich. Und das Dritte ist, die haben natürlich auch Mut zu scheitern. Ne? Also den Mut brauchst du vor allem deswegen, weil du auf dem Weg zum Erfolg ständig scheitern wirst. Aber Wladimir Klitschko hat gesagt, hey, das ist ja ein ganz normaler Baustein des Erfolgs. Also diese Menschen sehen das ja nicht als, oh, um Gottes Willen, das ist jetzt ein Manko, ein Makel, den ich mit mir trage, weil ich mal gescheitert bin. Nein, das ist ein ganz normaler Baustein auf dem Weg zum Erfolg. Jetzt weiß man, wie es nicht funktioniert, jetzt kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Und das sind, glaube ich, 3 Punkte, die wirklich von allen unterscheiden.
Mhm. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, einfach auch mal Gegenwind aushalten? Wann gab es Phasen in deiner Karriere, wo es bei dir mal Gegenwind gab, wo du ja vielleicht gescheitert bist oder kurz davor standst?
Gut, jetzt kann ich sagen, im typischen Medienunternehmergeschäft sozusagen bin ich jetzt nicht gescheitert. Alles, was wir angefasst haben, wurde in irgendeiner Art und Weise erfolgreich. Manches weniger, manches mehr. Also sicherlich ist ein Erfolgmagazin sehr viel erfolgreicher geworden als unsere anderen Titel. Und wo ich sage, klar, wenn ich jetzt auch mich öffentlich mal in der Presse oder irgend sowas positioniere und sage, hier mit diesem ganzen Klimahysterie und so weiter, da müssen wir auch mal auf dem Teppich bleiben, Kirche im Dorf lassen, ja, wir brauchen Lösungen, gar keine Frage, aber wir müssen uns hier jetzt nicht alle selber umbringen, damit das funktioniert. Da kriege ich natürlich immensen Gegenwind. Das ist aber auch nichts, was mich stört, weil ich habe so ein Prinzip, solange ich meine ehrliche Meinung sage, zu der ich tatsächlich stehe und ich dafür Gegenwind bekomme, habe ich damit null Problem. Mhm. So, also ich tue nicht irgendetwas, um zu provozieren, sondern ich habe mal in einer Zeitung gesagt, das wurde dann auch die Headline des Interviews, ich bin zu 80% langweilig. Mhm. Aber 20% von mir sind irgendwie auch mal ein bisschen gegen den Strich und das ist natürlich auch das, was oft dann in die Medien es schafft und wo ich dann auch Gegenwind bekomme. Aber damit habe ich gar kein Problem.
Da will ich auch gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also was du gerade gesagt hast, es gab diese ARD-Panorama-Doku Das Klima und die Reichen, glaube ich, hieß es, ne? Wo du ja auch eine Rolle gespielt hast. Also nicht im Sinne, du hast gespielt, sondern du warst natürlich sehr authentisch, aber du warst da dabei und hast natürlich etwas vertreten. Da sprechen wir gleich mal drüber. Und was ich auch ganz spannend finde, eben es auszuhalten, wenn man mal anders ist, wenn man mal gegen den Strom schwimmt und wenn man eben nicht im Mainstream hinterherläuft. Mhm. Gehen wir gleich mal drauf ein, aber vorher, bevor wir da drauf kommen, würde ich sagen, lass uns einmal kurz eine Runde hier unser Story-Up-Spiel machen. Okay, das heißt, ganz easy, also der, ich sage immer der Kniffel-Moment hier. Ja. Hast du früher Kniffel gespielt?
Nein.
Nein. Nein? Also ich habe mit meinen Eltern immer gerne Kniffel gespielt. Aha. Und ich finde, das hört sich immer genauso an. Das ist immer so dieses typische Kniffelgeräusch aus dem Urlaub damals.
Wobei, da gab es meistens so kleine Lederbecher, nicht so Plastik.
Das
hört sich nochmal ein bisschen dumpfer an.
Das ist das Upgrade, das kommt dann raus. Also ganz einfach, wir würfeln eine Farbe und für jede Farbe gibt es hier eine Kategorie der Karten und dann stellen wir uns diese Fragen gegenseitig. Die grüne Farbe ist für close, also eine easy Frage. Okay. Gelb ist schon ein bisschen deeper und rot ist dann closest. Mal gucken, wie nah du uns an dich ranlässt.
Okay, bin ich gespannt.
Und ich lade dich ein, einfach mal zu starten und loszuwürfeln.
Okay, jetzt habe ich eine 2. Was mache ich jetzt?
Das ist eine Gelb. Das ist einmal Gelb. Aha. Und ich stelle dir jetzt eine Frage.
Gelb passt zu meinem Charakter.
Ja?
Hättest du nicht gedacht.
Bist du gelb, kommunikativ und so? Ja, 100%. Doch schon, aber ich sehe da auch noch andere. Aber pass auf. When was the last time you have asked for help?
Jeden Tag. Also kann ich auf Deutsch antworten, oder?
Ja, klar.
Ich frage jeden Tag nach Hilfe, weil es gar nicht anders geht. Dafür habe ich ja einen Mitarbeiterstab und so weiter, weil ich sage, find mal das raus, ich brauche mal das, da komme ich nicht weiter. Gerade bei Technik bin ich null, da bin ich raus und da muss ich immer sofort meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben einen sehr, sehr hohen Frauenanteil, deswegen sage ich jetzt auch mal Mitarbeiterinnen, die das dann klären müssen. Also gerade auf dem Weg hierher habe ich schon wieder irgendein technisches Ding gehabt, wo ich sage, da komme ich gar nicht weiter, macht ihr das mal. Ich weiß gar nicht mehr, was es war.
Das heißt, viele haben ja das Bild von dem roten Typen, wenn du sagst, du bist ein gelber, der rote Typ, dominant und der ist der Erfolgreiche und er macht jedem die Ansage und ist immer der geilste Typ. Dem Klischee entsprichst du ja nicht.
Bin ich wahrscheinlich nur zu 5%.
Okay. Ah, spannend, spannend. Gut, du, dann mache ich auch mal eine Runde. Einmal rot, da darfst Nummer du dir eins. Einmal eine rote Karte ziehen und mir die Frage stellen.
Aha. Soll ich dir auf Deutsch übersetzen?
Kannst du Englisch auf Deutsch, Spanisch
was war das erinnerungswürdigste Spielzeug, was du gespielt hast?
Oh, das geht bei mir ganz, ganz schnell. Und zwar mit eins der Spielsachen, die mich am meisten geprägt hat, sind Masters of the Universe. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, du bist ja jünger als ich. Das war eine Toy-Line von Mattel, die kam 82 in den Handel, auch nach Deutschland, war irrsinnig erfolgreich, mega erfolgreich über 3-4 Jahre mhm. und dann waren sie weg. Okay. Mattel hat damals den Markt voll gepumpt mit diesen Spielsachen, mit diesen Figuren.
Eher Mädchenspielzeug, oder?
Nee, jetzt pass auf. Nein? Ich komme gleich, also jetzt wird es ein bisschen länger, sorry an alle Hörer und Hörerinnen, aber ich mache gleich noch ein bisschen Background. Die haben den Markt so voll gepumpt und irgendwann ist es abgeflacht und es war nicht mehr interessant. Es gab dann 87 noch einen Kinofilm mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle des He-Man und war aber dann schon ein riesengroßer Flop. Und also um was ging es? Mattel hat gesagt, nach dem Erfolg von Star Wars, also spielt im Weltraum, und den Erfolg von Conan der Barbar, wir mischen es einfach. Also die haben so eine Conan der Barbar-Figur in den Weltraum gesteckt, das war He-Man und er hatte eben viele Gefährten, mit denen er gemeinsam gegen das Böse gekämpft hat, gegen Skeletor und dann der klassische Kampf gut gegen Böse. Mit Technik und Raumschiffen, Schwertern, aber eben auch so einer spirituellen Ebene. Denn immer, wenn er sein Schwert gehoben hat und gesagt hat, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft, dann ist er stark geworden und hat sich verwandelt. So, das war's dazu, zu den Spielsachen aus den 80er Jahren. Und weil es so erfolgreich war, He-Man gab es dann auch für die Mädchen eine Toyline, die hieß dann She-Ra. So. Aber was natürlich viel, viel spannender ist, du hattest es vorher, bevor wir unser kleines Spielchen hier gemacht haben, schon angerissen. Du positionierst dich auch sehr aktiv in den Medien, hast eben was dabei bei Panorama, das Klima und die Reichen. Man kann sich schon denken, um was es geht. Stehst da zur Verfügung. Viele würden das ja absagen. Und natürlich warst du dort einmal in dem Klischee des Reichen. Ja? Man hat dich gesehen in deinem Flugzeug und da wurde natürlich viel in dieser Sendung auch genau auf dieses Klischee eingezahlt und habe mir das nochmal angeschaut, was du dann auch als eigene Reaktion darauf gesagt hast und erzählt hast, denn das, was du auch als Lösungsvorschläge gebracht hast, hat dann nicht mehr stattgefunden. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Mich interessiert vielmehr, warum machst du das? Warum tust du das?
Ja, also ich war auch vorher schon in den Medien präsent, lange nicht so stark und dann kam irgendwann, also ich muss mal anders anfangen. Damals gab es ein Format, was wir auf YouTube und auf Instagram und Co. gestartet haben, das hieß Backhaus Daily. Da haben wir jeden Tag ein Video produziert, wo ich begleitet wurde, so in meinem Alltag und dann habe ich auch immer zwischendurch mal was erzählt. Am Anfang hat das als erstes bekannt gemacht Jan Böhmermann. Der hat diese Show in seiner Sendung dann vorgestellt und hat gesagt, wer ich bin und was wir so machen und so weiter. Das war eine tolle Werbung für uns. Er hat es natürlich satirisch kritisch gemacht, aber es war trotzdem gut gemacht. Und dadurch ist dann auch das Format nochmal so ein bisschen stärker in den Fokus gerückt und immer öfter haben dann auch Fernsehsender sich dieses Format angeguckt und weil ich auch über verschiedenste Themen auch mal gesprochen habe, habe ich immer mal wieder irgendeine ARD-Talkshow und hier und da mal angefragt, Mensch, Sie haben mal über das Thema gesprochen in Ihrem Format, können Sie da bei uns auch was zu sagen? Ja. Und ich hatte ja an diesem Thema Medien logischerweise schon immer wahnsinnig Spaß. Ich meine, das ist ja mein Lebensinhalt. Das ist ja etwas, was ich toll finde. Und da muss ich ja nicht nur in meinen, also in meinen spiele ich ja eigentlich keine Rolle. In meinen bin ich ja nur der Macher. Da bin ich ja nicht der Protagonist in unseren Magazinen oder in unseren Formaten etc. Aber trotzdem habe ich ja auch Spaß daran. Und deswegen habe ich solche Einladungen immer gerne angenommen. Und dadurch, dass man mich in dem Format immer mal, also ich spreche in der Vergangenheit, weil wir haben 1000 Episoden produziert und haben irgendwann angefangen, das als Wochenformat. Also heute, jetzt Stand heute, 2024, haben wir das als Wochenformat, nicht mehr als Tagesformat. So, und deswegen haben wir immer mal diese Anfragen bekommen. Und jetzt war es ja immer mal auch, dass ich da im Privatjet gesehen wurde oder in der Limousine und so weiter. Und deswegen haben die Medien dann irgendwann gesagt, aha, okay, das ist vielleicht auch jemand, den wir mal, weil du hast es gerade einleitend vollkommen korrekt gesagt, die haben sich immer mal irgendeinen Unternehmer im Privatjet rausgesucht und dann haben sie mal eine Folge mit dem gemacht. Dann hat der Unternehmer natürlich entsprechenden Gegenwind aus der Öffentlichkeit dafür bekommen und dann stand der in der Regel nicht mehr zur Verfügung. Und dieses Leid haben die Medien sozusagen jahrelang durchlebt, dass sie sozusagen immer nur so One-Timer hatten und dann haben die gesagt, oh nee, da habe ich die Schnauze voll, das war, ihr habt mich ja doof dastehen lassen und wie auch immer. Und Und dann haben die bei mir gemerkt, der macht das mit. Der hat da irgendwie mit diesem Gegenwind scheinbar kein Problem. Und jetzt kannst du eigentlich, ich war glaube ich schon in 20 Fernsehformaten bei ARD, ZDF und wie sie alle heißen, vertreten, weil die in der Regel immer dann so einen polarisierenden Unternehmer, der auch mit dem Thema Luxus kein Problem hat und so weiter, gesucht haben. Und da stehe ich jetzt in deren Datenbank und da bin ich jetzt deren Systemhure sozusagen.
Also du siehst das ganz sportlich. Ne?
Ja, klar.
Also das heißt, du, das mag ich an dir, du siehst auch den Entertainment-Faktor dahinter.
Total.
Also das heißt, klar, du provozierst natürlich mit deinen Aussagen. Du hast
aber nur mit manchen, finde ich.
Ja, und du hast aber auch eine klare Position.
Ja, genau, das ist ja immer die Herausforderung an diesen 25-Minuten-Formaten. Mhm. Ja, die begleiten mich einen Tag 8 Stunden lang, lassen mich 6 Stunden davon reden, nehmen dann aber nachher 12 Minuten, was ich gesagt habe, in die Sendung rein. Und das ist logischerweise das, was so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Mhm. Wie gesagt, ich sage 80% der Zeit, sage ich langweiliges Zeug, argumentiere ganz gut und was ich dann in der Studie gelesen habe und dass das ja eigentlich dem konträr ist, was die da draußen von der letzten Generation behaupten und so weiter. Aber das nehmen die ja nicht da rein. Mhm. Die nehmen ja nur eben diese paar. Aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, aber ich glaube, das ist auch etwas, was die Öffentlichkeit versteht. Mhm. Vielleicht nicht beim Gucken, weil dann ist man so drin und denkt, das war alles, was ich gesagt habe. Aber viele gucken ja dann auch meine Reaktionen darauf und so weiter und verstehen das dann. Mhm.
Jetzt macht es dir Spaß als Unternehmer, aber was ist so deine Erfahrung damit? Also hast du mehr Menschen, die jetzt auf deine Webseite gehen oder noch mehr Verkäufe auch bei deinen Magazinen, ja, bei deinen, ja, Formaten? Also was sind auch die Ergebnisse? Weil viele schrecken ja zurück von diesem, ich mache mich sichtbar, mhm, ich stehe für etwas. Mhm. Das kann jetzt natürlich das große ARD-Format sein, es kann aber auch ein viel, viel kleineres Format,
ja,
sein. Ne?
Ja, ja.
Sag doch mal, wie ist denn deine Erfahrung damit so?
Also ich habe positive Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, gut, das rate ich sowieso jedem Menschen, insbesondere jungen Menschen, sich niemals irgendwelche Kommentare durchzulesen. Weil das ist in der Regel immer Quatsch. Selbst wenn sie gut sind, sage ich, ich will sie nicht lesen. Mhm. Weil ich will weder hören, dass ich ein geiler Typ bin, noch dass ich ein Arschloch bin. Also beides interessiert mich nicht. Ich will ja so mein Ding machen, mhm, und ich will mich nicht von der einen Seite so Honig um Bart schmieren lassen. Von der anderen Seite brauche ich auch nicht kritisiert werden. Also das ist mir relativ wurscht. Und das verändert dein Leben auch nicht, wenn du es weißt, was die Leute über dich schreiben. Das ist unwichtig. Wichtig ist natürlich, wirkt es sich positiv auf dein Geschäft aus, auf dein Fortkommen, auf deine Karriere, auf dein Wohlbefinden. Und solange das so ist, und das ist bei mir so, also auch geschäftlich profitieren wir immer sehr stark davon, wenn irgendwas rausgekommen ist, weil es ist immer irgendwie unser Magazin oder mein Buch oder irgendwas ist immer irgendwie mit Thema. Und dann kriegen wir Anfragen, dann wird immer wieder eine neue Anzeige geschaltet von irgendjemandem und so weiter. Also sowas machen wir immer gerne. Mhm. Und da bin ich dann also positiv.
Mhm. Und es hat ja auch viel mit Anderssein. Wir haben da vorher schon drüber gesprochen. Mhm. Man darf auch anders sein und, ja, man darf dieses Anderssein auch sichtbar machen und auch eben mal gegen den Kamm geschoren auftreten. Ja. Wie siehst du das? Wie wichtig ist das Thema anders sein, sich trauen, anders zu sein, um auch erfolgreich zu sein?
Also ich würde sagen, du musst du sein. Das ist das Wichtige. Also ob du damit anders bist als die Masse, das sei jetzt mal dem Einzelnen überlassen. Es gibt ja auch viele, die fühlen sich in der Masse einfach wohl und es ist auch in Ordnung. Aber plädiere ganz, ganz stark dafür, so zu sein, wie du bist. Mhm. Natürlich haben wir alle eine öffentliche und eine private Persönlichkeit. Du musst jetzt nicht in deiner Unterhose öffentlich rumlaufen. Also das kannst du zu Hause machen, hinter verschlossenen Türen. Aber ich bin kein Fan davon, sich öffentlich zu verstellen und jemand anders zu sein.
Ja.
Und weil das macht, glaube ich, sehr krank auf Dauer.
Definitiv.
Und ich glaube, alle, die einen Burnout haben, haben irgendwo ein Thema mit diesem ganzen, ich traue mich nicht so zu sein, wie ich bin.
Und
von daher, also das finde ich für die seelische Gesundheit sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ich bin voll bei dir. Die Kommunikation und auch die echte Sichtbarkeit, die auch nur überzeugend sein kann, ist, wenn sie aus einem selbst heraus entsteht.
Ja. Und man glaubt gar nicht, wie leicht es ist, solange man authentisch ist, damit tatsächlich öffentlich wahrgenommen zu werden, weil das so wenige tun.
Mhm.
Ich höre das, also das ist eigentlich, ich habe jetzt keine empirische Studie darüber gemacht, aber ich glaube, das ist das meiste, was ich höre, wenn Leute auf mich zukommen, auf irgendeine Veranstaltung oder so. Ja, du bist immer so authentisch und das gefällt mir voll an dir. Das schreiben auch die Leute manchmal irgendwie in einem Leserbrief oder wie auch immer. Und das ist etwas, klar, ich meine, für mich ist es normal, ich bin einfach so, wie ich bin. Aber das sagt mir, dass da draußen scheinbar oder offenbar so viele Leute nicht so sind, wie sie sind, nicht authentisch rüberkommen und deswegen auch eine fragwürdige Marke sind. Mhm. Und deswegen reicht es wahrscheinlich in den meisten Fällen schon, einfach so zu sein oder einen großen Teil von dir öffentlich auch zuzulassen, zu zeigen. Und das reicht dann schon in der Positionierung. Klar, und wenn du dann natürlich auch hin und wieder einen Teil deiner Persönlichkeit rauslässt, der vielleicht auch mal ein bisschen frech ist oder irgend sowas, und das haben wir doch alle in uns, glaube ich, dann kann das nur positiv sein.
Mhm. Und ich unterstreiche das so sehr, was du gerade gesagt hast, weil das genau...
Ja, wenn das vom Markenprofi kommt hier?
Ja, weil das der Stolperstein für so viele ist. Also erstens sprichst du von einer Marke. Ja, das ist für viele schon übertrieben, aber es ist so. Du bist einfach eine Marke, du bist eine Personal Brand und wir alle sind eine Personal Brand. Und es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. In welcher Form erfülle ich Dinge? Wo bin ich denn besonders authentisch auch? Mhm. Was kommt aus mir heraus und was ist am Ende des Tages meine Botschaft, die ich hinterlasse? Und das scheint bei dir eben sehr stark absolut im Einklang zu sein, denn nur dann kommt das authentisch rüber. Ja. Hast du dir denn diese Gedanken mal gemacht, ganz bewusst? Hast du dich mit jemandem hingesetzt? Hast du das mit dir selber ausgemacht? Also gerade wenn du dann in so Formate gehst, Fernsehformate, wenn man auch nervös ist, wenn man aufgeregt ist, wenn man auf die Bühne geht, dann kommt ja das wahre Ich doch am Ende des Tages raus. Also hast du dir Gedanken gemacht, was ist mein wahres Ich?
Ich bin ja ein Riesensachbuch-Fan. Ich plädiere immer dafür, möglichst früh damit zu beginnen, Bücher über Erfolg zu lesen von erfolgreichen Menschen, also sprich Biografien und so weiter, Ratgeber. Davon habe ich sehr profitiert. Ich habe mit 18 angefangen, das alles zu lesen, habe mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten beschäftigt, habe auch deren Schattenseiten in den Biografien kennengelernt und so. Das fand ich alles wahnsinnig interessant. Mhm. Und das hat mich auch in gewisser Weise vorbereitet, eben auf schwierige Situationen im Leben. Weil wie schön ist es, wenn man so ein bisschen Fahrplan hat, wenn man in einer Situation steckt. Mhm. Weil sonst bist du so wie Deer in the Headlight, also du bist so ein Reh im Scheinwerferlicht und paralysiert, bewegst dich nicht. Es ist schön, wenn man dann weiß, was zu tun ist oder was andere gemacht haben und damit erfolgreich umgegangen sind. Und darin ist mir natürlich auch bewusst geworden, okay, auch bei Öffentlichkeit gibt es Schattenseiten, auch negative Downsides sozusagen, Privatleben, bla bla bla, wie viel will man zeigen, wie verletzlich will man sich machen und so weiter. Mhm. Und darüber muss man, finde ich, schon klare Entscheidungen treffen, was will ich und was will ich nicht. So, ne? Und darüber habe ich mir bewusst Gedanken gemacht. Ich habe auch bewusst entschieden, was ich zeigen will und was ich nicht zeigen will, etc. Mhm. Genau. Mhm.
Ja, weil das ist ein sehr strategischer Prozess. Ja. Und dafür stehe ich. Deswegen sage ich auch, das ist so wichtig, gerade auch für Unternehmer und für das, was du tust, sich genau diese Gedanken zu machen. Es ist sehr schwierig, sich alleine diese Gedanken zu machen. Das kennen wir alle. Und sich jemanden zu holen, den man da als Sparring hat, ist einfach Gold wert. Also finde ich toll, dass du das auch so offen sagst, dass das eben auch ein strategischer Prozess ist und wahrscheinlich wirklich ein Prozess, denn du machst ein Format und denkst dir danach, irgendwie das kam jetzt doch nicht so, als ich es mir gedacht habe, oder? Es ist wahrscheinlich immer ein Weg, auf dem man sich befindet, als Persönlichkeit.
Du meinst, wenn ich irgendwo mitmache?
Also ein Weg als Persönlichkeit, als Personenmarke sich zu entwickeln und auch immer wieder neue Seiten von sich selber zu entdecken und die auch wieder sichtbar zu machen.
Ja, also klar, wenn ich mir jetzt ältere Videos oder sowas von mir angucke, dann denke ich auch manchmal, okay, da war es immer noch ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Und später hat man dann noch mal ein bisschen mehr freie Schnauze gemacht. Ja, das würde ich schon sagen. Mhm.
Ja. Was ich ganz spannend fand, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, das Ego darf nicht wichtig sein. So habe ich es jedenfalls interpretiert. Das ist jetzt nicht, so hast du es nicht genau gesagt, aber so habe ich es interpretiert. Denn du sagst, es ist dir egal, wenn du Gegenwind bekommst, wenn Leute dich nicht lieben. Mhm. Es ist dir aber auch egal, wenn Leute dich lieben. Mhm. Das heißt, du hast dein Ego rausgenommen. Mhm. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich einmal zu einem von deinen Büchern. Mhm. Du hast ja das Buch geschrieben, ja. Ego. Ja. Gewinner sind gute Egoisten. Mhm. Wie viel Egoist muss man denn sein? Und was bedeutet das eigentlich, Egoist? Hat das wirklich was mit dem eigenen Ego zu tun?
Ja, genau. Du hast es jetzt auch schon fast so ein bisschen negativ konnotiert. So sehe ich das gar nicht. Ich sehe Ego als was wahnsinnig Positives, weil das Ego ist unser Ich. Mhm. Punkt. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Und zu dem sollte man stehen. Ich habe in dem Buch sehr viel stoische Weisheiten, würde ich sagen, reingenommen, die immer davon ausgehen, dass man sich weder das Positive noch das Negative zu eigen machen sollte, sondern einfach bei sich bleiben sollte. Und deswegen ja, empfehle ich wirklich, sich nicht zu viel Lob anzuhören, weil sonst kriegt man diesen selbstverliehenen Midas-Touch und sagt, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Das stimmt nicht. Du wirst immer wieder scheitern, egal ob du der geilste Typ der Welt bist oder nicht. Und andersrum ist es auch Quatsch, sich ständig die Unkenrufe anzuhören, wo du da ein Problem hast und da hast du mal einen Fehler gemacht und da bist du doch ein doofer Typ und so weiter, weil das hilft dir auch nicht weiter. Von daher, ich bin ein riesengroßer Ego-Fan und Egoismus ist einfach etwas, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Und ich finde, es führt kein Weg daran vorbei. Mhm. Jeder, der anderen Menschen helfen will, der karitativ was, bla 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 bla, muss zuerst mal selber was auf dem Kasten haben, muss erst mal selber Kraft haben, um jemandem anders aus der Patsche helfen zu können etc. Und das sind ja genau die Leute, die es ja auch öffentlich vormachen. Mhm. Ja, also wer sind denn die ganzen Milliardenstiftungen da draußen? Sind ja logischerweise nicht die Hartz-IV-Empfänger, sondern es sind ja die Leute, die aus ihrem Leben was gemacht haben und genug übrig haben, um auch wahnsinnig viel wieder geben zu können. Ne?
Ein spannendes Thema. Also einerseits dieses im Reinen mit sich selbst zu sein. Das verstehe ich gerade, was du sagst über das Ego.
100%.
Vollkommen fein zu sein, wer man ist. Natürlich, wir haben alle unsere Themen, jeden Tag immer wieder. Klar, natürlich haben wir Eigenschaften, oh, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Aber dieses sich selbst an erste Stelle zu stellen oder sich erstmal die eigenen Fragen zu beantworten, bevor man die anderen die Fragen von anderen beantwortet vielleicht, finde ich einen absolut richtigen Gedanken. Und dann kommt es zum echten Helfen. Das hast du auch gerade gesagt. Stiftungen. Ich weiß, du hast selber eine Stiftung.
Meine Frau hat eine Stiftung.
Okay, also ihr habt eine Stiftung. Welchen Stellenwert hat das Thema Helfen und Zurückgeben für dich?
Ja, ich finde es interessant. Warum gibt man zurück, weil man es kann? Ne? Also das ist, glaube ich, eine schöne Einstellung dazu. Wenn man es braucht, das ist auch wieder schlecht, weil dann ist man wieder abhängig davon, dass man helfen darf. Und dann gibt es diesen Helferkomplex und so. Also das ist auch nicht immer gut. Und da gehen manche Menschen auch dran zugrunde. Aber wenn man es kann, soll man es doch tun, natürlich. Ja? Also wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, ohne dass es mir wehtut, ein Problem zu lösen, dann macht man das. Bill Gates wurde mal gefragt, warum er dieses ganze Stiftungsthema und so weiter macht, in dieser Netflix-Doku über ihn. Und er sagt, wenn ich Probleme sehe, dann möchte ich die gerne lösen. Ich bin ein Problemlöser, Unternehmertyp so. Und wenn ich die Möglichkeit habe und sehe, dass alle anderen daran scheitern und ich mir aber das zutraue, so hat er sinngemäß gesagt, dann mache ich das einfach. Und ich finde das auch interessant. Also ich helfe nicht so gerne anderen Menschen, sagen wir mal so. Ich bin kein natürlicher Helfertyp. So, also ich frage nicht automatisch, hey, soll ich dir was mitbringen hier irgendwie? Ich gehe gerade zum Kaffeeautomaten, hast du Bock oder wie auch immer? Das ist jetzt nicht so mein Naturell. Aber wenn ich irgendwo eine Situation sehe, die ich relativ leicht lösen kann, ohne dass ich davon vielleicht einen Vorteil habe, dann mache ich das trotzdem.
Ich hätte Lust, jetzt mit dir noch mal ein kleines Bingo zu spielen.
Okay.
Also ich schmeiß dir, der Klassiker, ja, ich schmeiß dir einen Begriff hin und du sagst mir einfach, was dir als erstes dazu einfällt. Flugzeug.
Ich fliege gerne.
Die Bühne.
Bin ich auch gerne drauf.
Das bringt mich so richtig auf die Palme.
Technik, 100%.
Social Media.
Ist ein Freund von mir.
Entspannung.
Habe ich immer, komischerweise. Auch wenn mich manche Leute für gestresst halten, aber ich bin einer der entspanntesten Menschen, den du kennenlernen wirst.
Witzigerweise in der Vorbereitung für dieses Interview habe ich aber auch gelesen, dass dir das Wochenende gar nicht so einfach fällt. Stimmt das? Also wenn das alles so ein bisschen runterfährt und die Arbeit irgendwie...
Ja genau, ich erfahre Entspannung und Freude in meinem Tun, aber wenn man mir vor mein Tun so ein paar Schranken legt, weil die Leute sind nicht erreichbar, keiner arbeitet, das ist Wochenende, Ferien, wie auch immer, das nervt mich.
Wenn wir schon beim Thema Entspannung sind, dein Kraftort?
Es gibt einige Kraftorte. Das sind in der Regel gehobene Gastronomien, die ich mir über die Jahre so rausgepickt habe, wo ich mir auch das Personal so ein bisschen, ich will nicht sagen erzogen habe, so, aber die mich dann besser kennengelernt haben, was ich brauche und was ich nicht brauche. Das sind für mich Kraftorte, ja. Mhm.
Kommunikation?
Ja, ist mein Beruf und ich liebe Kommunikation.
Positionierung?
Das kann helfen, um Dinge zu erreichen.
Und dann haben wir noch ein letztes, Vertrauen.
Vertrauen habe ich zu mir selbst und bei anderen bin ich immer neutral eingestellt.
Ah, okay, spannend. Okay, also erstmal ganz offen, aber so interpretiere ich das. Erstmal offen, was passiert. Mhm. Cool. Lieber Julian, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich finde, wir haben wahnsinnig viel von dir erfahren. Natürlich gibt es noch so viele weitere Themen. Ich meine, du bist ein großartiger Netzwerker. Dein Durchsetzungswille, das wollen wir jetzt noch wissen. Also, jetzt stehen wir doch gerade wieder in politischen Zeiten und der Wahlkampf in den USA etc. pp. Du hast mit Donald Trump ein Interview geführt.
Ja, vor Jahren.
Vor Jahren, 2015, irgendwie so ein Dreh.
Ja, kurz vor seiner Kandidaturbekanntgabe.
Ah, okay. Wie kam es dazu? Erzähl uns da nochmal ein bisschen.
Das würde, glaube ich, also jetzt zu weit, aber es war ein wirklich jahrelanger Prozess und es war ein immer wieder Nachfragen und Kontakte zu den richtigen Leuten in seinem Umfeld knüpfen und so weiter. Aber irgendwann.
Wie lange bist du da dran geblieben?
Ja, weiß ich nicht. 4 Jahre oder so.
4 Jahre, okay, weil ich finde das auch wichtig, auch das, ja. man sieht immer.
War aber nicht das Längste, bei Dieter Bohlen hat 7 gedauert.
Ah, okay. Also an der Stelle nochmal dranbleiben, Leidenschaft, Ausdauer zahlt sich aus. Manchmal sind es 4 Jahre, manchmal sind es 7 Jahre, manchmal sind es 10 Jahre. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Julian.
Danke für die
Einladung. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder.
Mach's gut.
So, hier bin ich nochmal und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen Danke sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir StoryUp gefällt, dann gib dem Podcast am besten gleich direkt eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle ihn weiter. Abonniere ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Auch hierfür wirklich von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade total darüber zu sehen, wie die StoryUp-Community wächst. Denn ich finde, wir brauchen mehr Vertrauen, mehr Identifikation und mehr Sicherheit in dieser Welt. Und dafür brauchen wir eben mehr moderne Kommunikation. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann schau gerne mal vorbei unter www.christophschmidt.com. Dort findest du viele weitere Infos und kannst dir sogar deinen kostenlosen Insights-Call vereinbaren. Und dann freue ich mich, dich schon bald kennenzulernen, denn du weißt ja, moderne Kommunikation war nie wichtiger.
Diese Folge ist leider schon vorbei. Weitere Informationen findest du aber jederzeit unter www.christophschmidt.com.